Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jaro und ich bin 27 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Seit Jahren arbeite ich als Pflegefachkraft und in meinem Beruf begegne ich vielen Menschen, die viel aus ihrem Leben zu erzählen haben. Genau dieser Gedanke war die Geburtsstunde von Kaleidoskop. Das Kaleidoskop steht in meinen Augen für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, der durch seine Art und Weise wirklich einzigartig ist. Genau wie die immer wieder neu entstehenden Muster und Motive im Kaleidoskop. In diesem Podcast geht es um Menschen aus unserem Alltag, denen wir vielleicht begegnen, uns aber nie trauen würden, zu fragen, was diese Menschen gerade beschäftigt und wie es ihnen wirklich geht. Mein Wunsch ist es, etwas über diese Menschen erfahren zu können. Hierbei geht es um Liebe, Freundschaft, Erlebnisse, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch interessant und einzigartig ist. Und in diesem Podcast geht es darum, dass jeder seine Geschichte und seine Sichtweise wertfrei und offen erzählen kann. Also nimm dir etwas Zeit vom Alltag und fühle dich herzlich dazu eingeladen, aus dem Leben meiner Gesprächspartner zu erfahren. Ich verspreche dir eine interessante Zeit. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kaleidoskop-Podcast. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, ist das nicht die Stimme vom Jaro. Falls ihr euch noch an meine Stimme erinnern könnt, ich bin der Enzo. Und der Grund, warum man heute meine Stimme hier am Anfang hört, ist schlicht und ergreifend der, dass gegenüber von mir Jaro sitzt und heute was zu erzählen hat.
Jetzt bin ich auf der anderen Seite.
Bist du auf der anderen Seite. Und wir haben praktisch die Rollen getauscht. Denn auch der Jaro hat ein sehr spannendes, interessantes Thema, über das er gerne reden möchte. Und deswegen finde ich es lustig, wenn ich jetzt sage, schön, dass du dabei bist.
Danke sehr. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Dankeschön.
Die Erlaubnis von Jaro hast du bekommen, hier mitmachen zu dürfen. Von daher.
Ja, dürfte ich mich kurz vorstellen.
Ja. Bitte stell dich vor.
Okay.
Aber guck, dass du nicht das Gleiche sagst wie im Intro.
Achso, ja. Okay, wie jeder weiß, heiße ich Jaro und ich bin 27 Jahre alt, komme aus Karlsruhe und das habe ich schon mal gesagt. Und mittlerweile bin ich nicht mehr in der Pflege tätig, sondern in der Pflegeberatung. Also ich habe mich beruflich verändert und sonst gibt es jetzt erstmal nichts Neues.
Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe mir das eigentlich immer schon so gewünscht, dass jemand mich so über mein Leben interviewt. Deshalb freue ich mich auch, dass du darauf Bock hast und dass du da mitmachst.
Ja, klar.
Ich fühle mich schon so ein bisschen aufgeregt, wenn er auf der anderen Seite
zittrig
so sitzt, ja.
Schön. Dann würde ich, wenn du nichts hinzuzufügen hast, direkt mit unseren Karten anfangen. Das kennt ihr ja, wenn ihr aufmerksame Zuhörer seid, dass wir hier am Anfang immer unser Fragenspiel machen, um die Leute ein bisschen näher kennenzulernen. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe denselben Zufallsgenerator wie Jaro, nämlich meinen Daumen, der hoch und runter rutscht. Und dann werden hoffentlich diese Karten irgendwann auch da sein. Und dann
die sollten nächste Woche da sein. Ja.
Läuft das besser. So, und dann fangen wir an mit der ersten Frage. Stopp. Beschreibe dich in Worten.
Beschreibe mich in Worten. Ich bin ein ziemlich fauler Sack.
Ach, schön.
Ich bin ein fauler Sack und gleichzeitig aber auch habe ich ganz viele Ideen, bin aber auch gleichzeitig zu ängstlich, manche Ideen zu vervollständigen, aber die Ideen, die ich durchziehe, die funktionieren. Und bisher ist es so, dass ich mich größtenteils nach meinem Bauchgefühl bewege im Leben und deshalb würde ich einfach das so stehen lassen. Also ich bin ein Idiot, der faul ist,
aber gleichzeitig ein Mensch, der gerne was Neues lernt und erfährt und ja, sich für andere Menschen interessiert. Ich bin ein sehr sozialabhängiger Mensch. Und ich muss sagen, ich bin ein sehr freundlicher Mensch.
Ja.
Im Gegensatz zu vielen anderen. Was manchmal nicht so vorkommt, aber doch. ich empfinde das so halt, ja.
Würdest du aber sagen, dass diese Angst davor, einen Schritt zu wagen, deine Faulheit so ein bisschen
unterstützt?
Ja.
Ja, ich habe dann halt, keine Ahnung, eine andere Ausrede, warum was nicht funktioniert. Gleichzeitig muss ich mich da aber halt selber halt überwinden in dem Bezug auf meine Angst. Mein Problem ist halt nicht, dass ich Angst habe, was zu machen. Ich habe eher das Problem, Angst zu versagen. Also ich habe Angst zu versagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich oft zu viele Fehler mache, die vielleicht nicht so gut sind. Was ich aber gemerkt habe für mich, ist, dass es meistens nur mir erscheint. Also viele Menschen sehen das gar nicht bei mir so, dass ich irgendwie Angst empfinde oder Angst habe. Und die denken halt, ich bin sehr, wie sagt man das, so sehr, sehr charismatische Persönlichkeit, die dann alles durchzieht, was ihm in den Kopf kommt, und scheißegal, aber man sieht halt mich halt nicht in meinen vier Wänden sitzen, wie ich halt an meinem ganzen Ich zweifle, weil ich einfach Angst habe zu versagen. Und das ist halt mein Problem für meine Faulheit. Ich glaube, das ist halt einfach so eine, so ein Gefühl des Gelähmtseins. Ne, so, ich bin mir sicher, dass wenn ich manche Sachen einfach durchziehen würde, ich damit Erfolg hätte. Aber diese Angst davon zu versagen, bevor ich überhaupt damit versucht habe, was zu machen, ist so viel größer, dass ich oft das einfach zur Seite lege.
Aber das habe ich jetzt auch nicht in unserer Zusammenarbeit gemerkt, muss ich ehrlich sagen. Also, bitte? Das habe ich in unserer Zusammenarbeit jetzt auch noch nicht gemerkt, muss ich sagen. Also ja. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, wenn du eine Idee im Kopf hast, willst du die unbedingt durchsetzen oder umsetzen.
Genau.
Und klappt eigentlich ziemlich gut. Aber die besten Ideen sind ja dadurch entstanden, dass Leute sich was getraut haben. Von dem her.
Glaube ich, ja.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt oder so.
Ich denke, es ist halt immer leicht, das anderen zu sagen. Aber ja, wenn man halt so da drinnen steckt, dann ist es was anderes. Oft gebe ich irgendeinen Rat auch den Zuhörern oder den Leuten, die mit mir schon Interviews aufgenommen haben, dass ich irgendeinen Rat gegeben habe. Aber ich glaube, dass wenn man selbst in derselbigen Situation steckt, man ganz anders reagieren würde. So, genau.
Ja, das sind ja Faktoren, aber die wir nicht unbedingt beachten können, weil wir uns nicht in der Situation befinden.
Genau.
Dann würde ich mal weitermachen. Und die nächste Frage lautet: Von wem wurdest du mehr geprägt? Deinem Freundeskreis oder deiner Familie? Erzähle eine Geschichte.
Im Endeffekt glaube ich, dass es eine gesunde Kombination davon war. Größtenteils aber habe ich das Gefühl, dass ich mich in meiner Jugend durch die Vergangenheit in der Kirche, also wo ich halt lange Zeit verbracht habe, sehr geprägt worden bin in Bezug auf Nächstenliebe und wie man mit dem anderen umgehen sollte und so weiter und so fort. Also je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, dass ich von meiner Mutter am meisten geprägt worden bin, weil sie genauso ein verrückter Idiot ist wie ich, der dann alle möglichen Ideen umsetzen möchte und vielleicht die auch nicht schafft, aber dennoch so mit teilweise blindem Vertrauen auf Menschen zugeht und dann versucht, irgendwas zu regeln, die dann manchmal aber auch, die dann, also die Menschen lassen meine Mutter oft einen Stich oder so, und das passiert mir auch oft, weil ich halt wirklich so blind vertraue irgendwie jedem, der sich bereit erklärt hat, was mit mir so projekttechnisch zu machen, werde ich auch oft einfach liegen gelassen. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich meiner Mutter ähnlicher bin. Aber rein von der Prägung finde ich einfach, dass dadurch, dass ich so viel in der Pflege gearbeitet habe und so viele Menschen im Leben begleitet habe, gleichzeitig aber auch noch in der Kirche geschafft habe und dort auch mit vielen Schicksalsschlägen und Leben zu tun hatte und auch natürlich im Leben meiner Mitmenschen, meinen Freunde, habe ich so eine Mischung aus beiden gefunden. Also ich würde jetzt nicht explizit sagen, was von beiden wäre. Ne? Schwierig zu erklären. Das ist eine schwierige Frage, aber im Endeffekt finde ich schon, dass meine Mutter mir so die wichtigsten Punkte mitgegeben hat, ja.
Fällt ja gerade so ein Beispiel ein von so einer Situation, die deine Mutter hatte, wo sie für irgendwen zugegangen ist und irgendwas gestartet hat oder irgendwie, was du erzählt hast?
Ja, ich fand das interessant, ich war da ziemlich klein. Da hat meine Mutter sich überlegt, eine Zeitung zu gründen, die so ähnlich ist wie eBay. Also der hieß auf Russisch ist Vruk Vruki und auf Russ also übersetzt heißt es in von den Händen in andere Hände. Das heißt, die Menschen konnten dann quasi wie bei eBay ihre Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen, verkaufen.
So eine Art Secondhand.
Genau. Job. So, und dann hat sie das angefangen zu machen, hat das, glaube ich, selbstständig auch gemacht, hat dann gekündigt als Zahnärztin, hat aber nicht die nötige, sage ich mal, Durchhaltevermögen gehabt, weil ihre Partner sie in den Stich gelassen haben, so dass sie die Idee an ein anderes Unternehmen verkauft hat für gutes Geld. Und heute ist das eine erfolgreiche Firma in Russland.
Cool. Das ist... Ja. Eigentlich mehr Motivation.
Eigentlich ist das echt scheiße gelaufen.
Ja, aber wenn man sich so, klar, natürlich hätte sie selber weiterführen können, aber wenn man überlegt, dass ihre Idee jetzt irgendwo fest etabliert ist, natürlich hätte sie auf diesem Chefposten sitzen können.
Genau.
Aber sie weiß von sich eigentlich, okay, sie hat das.
Das war schon ihre Grundidee.
Auf die Beine gestellt.
Und ich finde, also bisher so die meisten Frauen in unserer Familie waren alle immer so drauf. Die Männer kenne ich nicht. Die sind alle weggegangen. Aber ich weiß nicht, ob die Firma noch existiert, so, aber ich kann mir gut vorstellen. Aber ich finde, es ist halt schon so eine coole Sache, dass man einfach auch eine Motivation dazu, dass auch kleine Ideen, und das war ja Anfang 2000er Jahre, das war ja so eine, für viele Menschen war das eine dumme Idee. Also ich kann mich noch gut dran erinnern, dass meine Oma gesagt hat, das ist voll die scheiß Idee. Ja. Und wie oft passiert das denn in unserem Leben, dass die Menschen um uns herum sagen, nö, die Idee, die du hast, ist kacke. Aber es gibt bestimmt hunderte und tausende Menschen in unserer Umgebung oder in der Welt, die vielleicht genau diese nach dieser Idee suchen. Ja,
ja, wenn diese Idee jetzt blöd gewesen wäre, hätte sie, glaube ich, niemand aufgekauft.
Ja, und ich glaube, wenn ich mit dem Podcast Kaleidoskop nicht angefangen hätte, ne, wir hätten uns nicht kennengelernt, ich hätte einige Menschen nicht kennengelernt, die ich dann im Laufe dieser Zeit entdeckt hatte.
Und wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Also
genau.
Noch stehen wir irgendwo in der Geburtsstunde.
Genau. Und ich finde es cool. Ich finde es aufregend, was daraus entstehen könnte.
So, dann würde ich mal weitermachen. Gibt es etwas in deinem Leben, was du bereust, noch nicht getan zu haben? Ich finde das irgendwie jetzt gerade unpassend passend.
Das passt ja.
Das alles, passt richtig.
Die Karten sind super. Ich finde, die Karten sind zu einem bestimmten Thema und zwar um dich. Ja, und das ist immer, wie das in der Einleitung die Tati geschrieben hat, jede Antwort ist unterschiedlich, je nach Persönlichkeit. Ne? Also, was ich noch nicht bereue, getan zu haben. Ich bereue es nicht, aber ich würde das gerne mal nochmal machen. Ich hätte gerne einen Van.
Ein Van?
Ich hätte gerne einen fucking Van. Und ich würde gerne mit der Tati in diesem Van und, wenn es möglich ist, den Uwe mit reinpacken. Und der ist ja eher so einer, der bei uns draußen immer mit uns rumläuft. Und halt vom Van aus arbeiten, sodass ich halt so durch ganz Deutschland driften kann und mit Leuten,
also so ein umgebauter
aufnehmen
Van,
ne? Kann. Ja, also
so ein Transporter.
Genau, so ein schönen umgebauter Van, wo man drinnen arbeiten kann und gut sitzen kann. Und die Tati kann in Zukunft ihr Designzeug machen und ich kann mit Leuten Interviews machen. Also ich würde es mir wünschen, dass es das irgendwas passiert. Und was ich bereue, noch nicht getan zu haben. Ich bereue gar nichts. Richtig. Ich hab bis heute wirklich eigentlich alles gemacht, was mir in den Kopf gesetzt worden ist. Ich habe mir mal überlegt, so ein Mittelalter-Fantasy-Café zu machen, wo du so einen Gandalf hast, der geile Heiltränke und Magietränke zaubert, anstatt Cocktails. Und allein schon der Versuch, dass ich das mir so das durch den Kopf genommen habe und mir überlegt habe, wie ich das machen möchte, wird auf jeden Fall dahin führen, dass ich das irgendwann machen werde. Mhm. Und bisher bereue ich eigentlich gar nichts.
Das ja, ist also, gut, ne?
Keine Ahnung, Fallschirmspringen oder sonst was, ja, habe ich keinen Bock. Und ansonsten, ich würde mal vielleicht auf die Reeperbahn fahren. Ja. Also einfach mal so, um die Leute da kennenzulernen. Ich finde das so interessant, weil ich begegne solchen Menschen nie, die so in so eine Partymeile unterwegs sind und so. Ich bin ja eher so dieser ruhige Typ, der auf dem Dorf lebt, ne? Aber ich habe einfach diese gesunde Neugier, mal diese Menschen kennenzulernen.
Gute Kurve gekriegt, ja. ja, kann man so stehen lassen. Ich würde jetzt nichts hinzufügen. Machen wir noch eine Karte?
Gerne.
Was würde dein früheres Ich über dein heutiges Ich denken? Vielleicht fangen wir erstmal damit an, frühere Ich festzulegen.
Ja gut, sagen wir mal, ich bin 27, sagen wir mal 17 oder 15, so, also Teenager.
Mhm. Ne? Ja, Teenager ist, glaube ich, eine gute Eingrenzung, ja.
Ja. Ich wäre, glaube ich, stolz auf mich.
Ja.
Ich glaube nicht, dass ich sagen würde, dass ich ein, ja, keine Ahnung, ein Versager bin, weil... Also ich bin jetzt kein reicher Mensch und ich bin jetzt nicht erfolgreich in irgendwelchem Sinne, aber darum geht es mir nicht im hauptsächlichen Punkt, sondern mir geht es darum, dass ich wollte halt eigentlich immer einen relativ sinnvollen Job haben, einen sinnhaftigen Job, dass ich dann sage, hey, es gibt einen Grund, warum ich halt zur Arbeit gehe oder nicht. Den habe ich gehabt, den habe ich 10 Jahre ausgeübt. Jetzt bin ich einen anderen, besseren, sinnhaftigeren Job für mich. Ich hatte ganz viele Autos, die ich geschrottet habe. Ich habe schon mal geheiratet gehabt und erfolgreich geschieden gehabt. Ich hatte ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die mir viel dazu geholfen haben, ein besserer Mensch heute zu sein. Und ich glaube, der würde von mir dick Respekt haben. Und vor allem, ich zocke ja gern, dass der einfach weiß, ich zocke immer noch mit 27.
Das ist nicht aufgehört.
Eine gute Zeit. Und habe immer noch so viel Motivation, neue Sachen zu erleben. Und ich bin halt kein richtiger Erwachsener geworden, sondern, weißt du, kennst du diese Erwachsene, die zu erwachsen sind? Die dann für nichts zum Spaß zu haben sind?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die dann zu viel zu ernst sind, ja. Und so, ah ja, jetzt bin ich Businessman und ich brauche unbedingt eine Rolex und ein Audi TT und keine Ahnung was. Genau so ein Erwachsener bin ich nicht geworden. Ich glaube, ich bin ein lustiger Idiot, aber gleichzeitig erwachsener Idiot, der Spaß am Leben hat, aber auch gleichzeitig einen sinnhaften Job hat und coole Hobbys betreibt. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir dann aufgrund der tollen Arbeit viel leisten konnte und überhaupt keine Probleme habe finanziell oder doch Probleme, wie auch immer man das nennen kann. Ich habe jetzt keine starken finanziellen Probleme in meinem Leben und ich habe eine tolle Beziehung mit meiner Freundin und meinem Kater.
Oh, bitte richtig schön. Keine romantische Beziehung, sondern eine platonische.
Das ist platonische. Keine Angst, mein Kater, mein Sohn. Ich bin einfach froh mit der jetzigen Situation, wie es ist. Und ich glaube, würde der 15-jährige Jaro wissen, was ich für ein Glück heute habe, wäre er zufrieden. Ja.
Der letzte Satz war so, denke ich mal, das Wichtigste zur Beantwortung eben. Hm. Ich finde es immer so schwierig, weil die Frage richtet sich ja auch an dein früheres Ich.
Mhm.
Und wenn man diese Frage beantworten will, muss man das auch wirklich so mit seiner Sichtweise verbinden. Also, wie habe ich mit 15 gedacht? Hm. Habe ich mit 17 gedacht? Und wenn ich das jetzt heute dann sehen würde, wie mein heutiges Ich ist, würde mein 17-jähriges Ich sich denken, nice, genau das, was ich wollte, oder stabil, so wie es ist.
Was würde denn dein 15-jähriges Ich
ja, oder die Karte hätte haben? Ich jetzt bei meiner Folge kriegen müssen. Na, das ist,
nee, was sagst du?
Nein, also ich war in meinem Denken als Jugendlicher, das heißt Jugendlicher bin ich immer noch, als Teenager, relativ fortschrittlich. Also ich war mit 13 schon ungefähr an so einem ähnlichen Punkt wie jetzt, nur halt mit ein bisschen mehr Blödsinn im Kopf. Aber er würde stolz sein, weil er sieht, hey, ich studiere, obwohl ich immer gesagt habe, dass ich das nicht machen werde. Er sieht, dass ich mich wirklich reinhänge. Er sieht, dass ich Sachen ausprobiere und mache, worauf ich Lust habe. Ich habe ein Auto, ich verdiene Geld, ich mache das und das. Und auch wenn er vor allem die Charakterzüge sieht, die ich heute habe, das sind Dinge, das war ein Prozess, den ich gemacht habe über Jahre hinweg, mich zu entwickeln. Von der Persönlichkeit her, wenn er sieht, dass ich das geschafft habe, was ich mir zum Zeitpunkt von 13 Jahren vorgenommen habe, dann wäre er definitiv stolz drauf. Also er wäre glücklich über, dass er sagen würde, hey, er hat es geschafft, was er sich vorgenommen hat. Mhm. Und dementsprechend würde ich nämlich auch sagen, dass er eigentlich relativ glücklich wäre.
Finde ich cool, ja.
Aber genau deswegen sage ich das, weil diese Beantwortung ist, manchmal guckt man oft mit der heutigen Sicht auf sich selbst und sagt dann, weil es mir jetzt so gut geht, weil ich jetzt das und das mache, geht's mir super, vergisst aber, dass man vielleicht vor 10 Jahren ja komplett anders gedacht hat. Mhm. Und dass das 10-jährige ich dann sagen würde, ey, ich wollte die ganze Zeit Profifußballer werden, warum bist du jetzt ITler? Mhm. So nach dem Motto zum Beispiel, ne?
Ja, das stimmt, ja.
Und aber deswegen fand ich gut, dass der letzte Satz gekommen ist. Genau auf den habe ich nämlich gewartet. Das ist jetzt mal ein bisschen journalistischer Kopf, der sich da geäußert hat. Brain. Und dann würde ich jetzt zur letzten Frage gehen. Hast du eine seltsame Angewohnheit?
Ist das jetzt die letzte Karte? Das ist jetzt
die letzte Karte.
Okay. So eine krasse, seltsame Angewohnheit habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Außer esse ich gerne sau viele Kakis. Wenn es Wintermonat ist, kaufe ich mir pro Woche mindestens 15 bis 20 Kakis. Und ich esse bestimmt 3 bis 4 am Tag.
Aber die sind auch geil.
Die sind sau lecker.
Ich liebe Kakis.
Wenn.
Disclaimer, Kaki ist eine Frucht.
Kaki
ist eine Frucht.
Ja, und wenn Kaki-Zeit vorbei ist und es zum Beispiel Sommerzeit oder Frühlingszeit, wie auch immer, also Frühling, Sommer und Herbst, ernähre ich mich hauptsächlich nur von Tomaten. Und ich esse dann Tomaten ohne Ende. Also ich esse Tomaten wie Äpfel. Kaufe dann ganz, ganz viele riesen Cocktailtomaten. Ich habe dann Fleischtomaten da, ich habe dann Strauchtomaten da, ich habe alles mögliche an Tomaten, alles da. Und dann esse ich das kiloweise am Tag oder in der Woche, je nachdem. Das ist eigentlich eine seltsame Angewohnheit.
Es gibt ja diese Leute, die Tomaten nicht mögen, aber die würden sich einen Liter Ketchup reinhauen. Oder Tomatensauce auf Nudeln, das finde ich immer lustig.
Magst du Tomatensaft?
Ich liebe Tomaten. Also Tomatensaft? Ja, bestimmt auch.
Ich liebe Tomatensaft. Die Tati sagt immer, wie kannst du das nur trinken? Aber alleine so Tomatenmark mit Wasser und ein bisschen Salz rein, dann ist es saugeil. Ich weiß nicht, warum ich so fixiert auf Tomaten und Kakis bin, aber das ist so mein Elixier. Ja.
Ja, das war jetzt auch eine gute seltsame Angewohnheit. Das fand ich jetzt interessant. Aber was interessant ist, ist das Thema, das du mitgebracht hast. Ja. Denn es ist ein bisschen, ich sag mal, sonderbar für die Leute, die da nicht drin stehen, so jetzt bei mir, die damit nichts wirklich anfangen können, aber dann so eine Perspektive bekommen von jemandem, der da drin war und es so ein bisschen erleuchtet, dann ist es nämlich, das bekommt schon wieder eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Und würde ich weniger sagen und einfach mal vorschlagen, du fängst mal an.
Wo soll ich denn anfangen?
Das ist eine gute Frage. Fangen wir mal chronologisch beim Anfang an.
Chronologisch. Also ich...
Beziehungsweise stellen wir das Thema erstmal kurz. Dann machen wir das so.
Ja. Das Thema ist ja eigentlich ziemlich groß. Im Endeffekt möchte ich gerne über meine Vergangenheit in der Kirche erzählen. Ich war... wie lange war ich? Ich war über 10 Jahre lang ein aktiver Mitglied einer christlich-freievangelischen Gemeinde. Und frei evangelisch bedeutet, dass sie halt frei vom Staat ist an sich. Also die wird jetzt nicht finanziert vom Staat, jetzt durch die Steuern oder sonst was, sondern die finanziert sich rein vom Spenden und von den Opfergaben, die sie die Menschen halt am Sonntag dann quasi geben. Und hauptsächlich sind die ganzen Mitglieder der Gemeinde sind so wie kostenlose Mitarbeiter, die dann halt alles mitmachen, was der Pastor halt gerne möchte. Ich bin in diese Kirche eigentlich durch einen Freund dazugekommen, der ist Albert. Hallo Albert. Er hat mich damals eingeladen, in ein Sommercamp zu fahren, wo halt Kinder und Jugendliche für wenig Geld eine Woche irgendwo im schönen Wald verbringen können, mit ganz vielen Häuschen, und man hat dann halt über den ganzen Tag über Lobpreis, Gesang, irgendwelche Predigten gehabt, tagesstrukturierte Sachen wie zum Beispiel Fußball spielen, Schwimmbad, etc. pp. Und nachdem, habe ich mich entschieden, in die Gemeinde zu gehen. Und zwar habe ich in diesem Camp ein Mädel kennengelernt, das ist auch später meine Frau geworden, die mich dann im Endeffekt zu dieser Kirche näher gebracht hat, ja. Genau.
Dann erzähl mal vielleicht von deiner Anfangszeit, wie du eben da reingetreten bist, wie das so war, was dich dazu bewegt hat.
Also auf jeden Fall ist es so, dass ich halt mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen bin und im ersten Jahr habe ich eigentlich gar keine Beziehungen aufgebaut zu Menschen in meinem Umkreis. Also die Nachbarn wollten nichts mit mir zu tun haben, außer ein paar Nachbarn, die so etwas älter waren, so 30, 40, die haben mir dann immer wieder so Computerspiele so geschenkt, damit ich halt mich damit beschäftigen konnte. Aber im Endeffekt hatte ich halt wirklich nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen gehabt. Und ich fand mich halt einfach, fühlte mich halt einsam, so dass ich das Gefühl habe, dass niemand mit mir was zu tun hat, haben möchte. Und irgendwann habe ich ja den Albert kennengelernt, der dann einfach auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich sehe dich öfters hier bei uns in der Nachbarschaft. Hast du Bock mit uns was zu zocken? Ich habe eine Gamecube daheim. Wir können ja das Spiel 13 zocken. Das ist ein Comic-Baller-Spiel gewesen. Fand ich super geil. Und daraufhin habe ich dann einfach mit ihm eine Freundschaft aufgebaut, ne? Und während er dann mir halt gezeigt hat, dass er sich für mich interessiert und auch nicht über mein Deutsch lacht. Also es war ja immer so, die Leute haben mich ausgelacht, dass ich wollte mich ja ständig halt äußern, aber ich konnte es nicht richtig deutsch äußern. Also ich konnte das nicht grammatikalisch richtig äußern. Und der Albert hat das halt mit Humor genommen, ne? Und der sagt halt, ich habe dann halt nicht gesagt, ich bin vom Baum gefallen, sondern der Baum ist auf mich gefallen oder der Baum ist gefallen. Was manchmal total wirr vorgekommen ist, aber der hat mir einfach halt gezeigt, dass ich kein Idiot bin. Und als ich dann halt in diese Freizeit gefahren bin, da waren halt größtenteils Kinder, die auch Russisch gesprochen haben. Das heißt, ich konnte mich mit denen auch im Notfall auch auf Russisch unterhalten. Genauso wie der Pastor und die Ältesten und die ganzen Leute, die diese Gemeinde geleitet haben. Die konnten mich halt verstehen. Das war für mich dann halt ein Grund, warum ich da hingegangen bin. Weil sonst mich niemand so wirklich angenommen hat, ja. Genau. Und der größte Grund war halt dann halt das Mädel, das ich dann halt in der Freizeit dann kennengelernt habe. Mit der bin ich dann kurze Zeit nach zusammengekommen. Wir sind auch zufälligerweise auf dieselbe Schule gegangen. Und dann kam es alles nach und nach, so dass wir halt gemeinsam in der Kirche Verantwortung übernommen haben und zusammen Musik gemacht haben. Ich, Albert und meine Ex-Frau und noch andere Leute. Und irgendwann hat man ja dann eine Jugend gehabt, die man dann auch geleitet hat. Und ich bin dann irgendwann so weit gekommen, dass ich dann in der Gemeinde halt auch in der Kanzel die sonntags gepredigt habe. Ja. Genau.
Erzähl vielleicht ein bisschen mehr von dieser Kirche, wie man sich das vorstellen kann. Also, was sind da so die Unterschiede jetzt zur ganz normalen Kirche,
Kann ich dir wirklich gar nicht sagen.
Gar nicht?
Die evangelische Gemeinde ist halt sehr konservativer von der Struktur her. Du kannst auch nicht wirklich so frei arbeiten da, glaube ich, mit denen, also so als freier Mitarbeiter, sondern bei der freievangelischen Gemeinde ist das ja so, dass du eigentlich, wenn du Bock hast, kannst immer da mitarbeiten und an etwas werkeln. Die Frage ist, ob das Sinn macht, ist eine andere. Aber ich will nicht alle Gemeinden über einen Kamm scheren. Bei uns war das halt einfach so, dass bei uns die Musik auch lebendiger war. Wir hatten keinen, wie nennt man das? Akkordeon? Nein. Wie nennt man denn dieses Klavier?
Piano,
Nein.
Keyboard,
Nein. Das ist so bei Beerdigungen immer gespielt hat.
Orgel.
Orgel.
Es wird
Wir
in
haben
jeder
keine
Kirche gespielt.
Orgel.
Oh, Beerdigung. Orgel.
Gut, in evangelischen Kirchen nutzt man das anscheinend auch normal, aber ich kenne
Ja,
es
auch im
irgendwie
Katholischen.
nur auch katholisch.
Ja.
Keine Ahnung. Deshalb, bisher war Orgel für mich so eine Verbundenheit zu Beerdigung. So. Und ja, bei uns war halt Rock. Wir hatten aber auch andere Musik da, wir hatten viel akustisch gespielt und viel getanzt und viel gelacht. Also es war eine sehr, sehr aktive Gemeinde, so im Endeffekt. Und bei uns in der Gemeinde gab es die Zungensprache. Die Zungensprache ist wie das bei uns in der Gemeinde erklärt worden ist, die Sprache des Heiligen Geistes. Im Endeffekt hast du dann Wirrwarr gesprochen, also wirrwarre Laute von sich gegeben.
So Sims-Sprache.
Nee, Simssprache, das hat ja irgendeinen Ausdruck, aber das war so wirklich so Lallen, also verschiedenes Lallen und jeder hat eine eigene Art vom Lallen entwickelt gehabt, also hat jeder auf seine eigene Art und Weise in seiner Zungensprache geredet. Es wurde dann immer gesagt, wenn der Heilige Geist in dir ist, dann kannst du halt in dieser Sprache reden. Die kannst du dann halt nicht lernen, sondern erst dann, wenn du durch den Heiligen Geist getauft worden bist, im Feuer.
Wenn du ihn empfangen hast.
Ja,
Ja.
irgendwie sowas. Im Endeffekt habe ich auch selber daran geglaubt. Also ich muss jetzt einfach eine Sache sagen, ich war 10 Jahre da drin, also ich möchte jetzt nichts belustigen, sondern ich habe da wirklich sehr daran geglaubt. Was hatten wir noch? Wir hatten gelegentlich Austreibungen von Dämonen gehabt. Wir hatten, also ich war 4 bis 5 Tage die Woche in der Kirche, immer Pflicht, zu Gebetskreisen, zu Hauskreisen, zu Jugendkreisen, zu Sonntagsgebeten und Sonntagsdienst, ne? Ja. Aber ich fand das Leben schön. Ich fand das irgendwie sehr, sehr, sehr einfach. Keiner, also niemand musste darüber nachdenken, was nächste Woche geschieht, sondern du wusstest, Mittwoch ist Hauskreis. Ja, du wusstest, Freitag ist Gebetstag. Du wusstest, Samstag ist Jugend und da brauchst du nichts unternehmen, weil du gehst ja in die Jugend. Und sonntags ist halt Sonntag, ne? Im Endeffekt hat sich mein Leben dadurch erleichtert gefühlt. Also ich musste mich nicht mit solchen Gedanken kaputthauen, was mache ich jetzt nächstes Wochenende? Genau.
Du meinst also so eine Tagesstruktur, so eine Wochenstruktur
Das wurde dir halt
hat dir so ein
vorgegeben,
bisschen
ne?
geholfen
Also
dann.
das wurde dir dann angeboten, natürlich, wenn du dann halt irgendwelche Pflichten zu erfüllen hast, dann hast du auch mehr Verantwortung gehabt in dieser Gemeinde. Also musstest du auch kommen, zu bestimmten Tagen musstest du kommen. Aber im Endeffekt, diese Möglichkeit war halt immer da. Das hat mein jugendliches Leben deutlich erleichtert und gut, ich habe einige Sachen dann verpasst halt in meiner Jugend, wie jetzt zum Beispiel irgendwie da auf Partys zu gehen, auf
Wobei
Hauspartys und
verpasst ja
sonst was.
natürlich in Anführungszeichen.
Ja, es
Also
ist eine große Frage, ob ich das verpasst habe. Im Endeffekt vom Alter her habe ich es verpasst.
Zumindest was den Strom angeht.
Genau, aber so nachtrauen würde ich jetzt das nicht. Mhm. Aber manchmal hatte ich so nicht das Gefühl, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerade sind, sondern zu diesen Leuten in der Gemeinde. Genau, die war auch meine Familie.
Und es hat dich auch weitestgehend so geprägt, dass du ja Jugendpastor geworden bist, richtig?
Ich war halt einer der leitenden Jugendpastoren, da waren wir aber insgesamt 5. Genau.
Und was
und ich war so dafür zuständig, quasi das Wort Gottes zu verbreiten. Also ich war zuständig für die Evangelisation. Das bedeutet, ich habe Organisationen geführt, die halt wie Zeugen Jehovas auf den Straßen waren und aktiv auf die Leute zugegangen sind. Aber dann habe ich dann eher sowas organisiert, dass wir draußen mit geiler Musik draußen gestanden sind und richtig abgefeiert haben und mit Leuten offen geredet haben. Genau, so das war halt so meine hauptsächliche Aufgabe.
Mhm. Und es hat dir auch schon auch Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt, dass
ich muss sagen, also ich weiß nicht, was da alles für coole Sachen passiert sind in der Zeit, aber es hat Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, dass Gott durch mich wirkt. Hört sich ja so komisch an, ne? So, aber ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, ich bin Werkzeug Gottes.
Ja, versuch das mal vielleicht so ein bisschen zu beschreiben, was du jetzt genau damit meinst, also warum du das gedacht hast oder wodurch dir das so deutlich wurde damals, weil ich kann zum Beispiel, muss ja sagen, ich bin irgendwo Atheist, aber ich glaube jetzt nicht wirklich so an den Gott, wie man sich ihn vorstellt.
Ja.
Und dann macht das für mich natürlich wenig Sinn, wenn man sagt, okay, man hat Gott irgendwie gespürt.
Mhm.
Deswegen versuche mir das mal zu erklären, dass ich sagen kann, okay, ich kann es nachvollziehen.
So Gott spüren zum Beispiel war das bei mir so. Also bei mir war das so, wenn ich hatte das Gefühl, so irgendein Gefühl entwickelt gehabt, dass ich in bestimmten Straßen gestanden bin, wo ich auf Leute zugegangen bin und ihnen genau das gesagt habe, was sie gebraucht haben.
Hm.
Also wenn jemand einen Trost gebraucht hat, dann war das ein Trost und ich konnte direkt auf sie eingehen und konnte die Menschen irgendwie schon fast lesen. So. Und in der freievangelischen Kirche oder im Baptistenbereich so wird ja oft gesagt, man legt die Hände auf Menschen und betet für sie. Also man hat die Hände aufgelegt, auf die Schulter, auf die Arme, wie auch immer. Und hat dann halt für die Menschen gebetet. Und ich hatte das Gefühl, dass mir etwas aus meinen Händen quasi entflieht. Wie eine Hitze. Wie so eine... Schwierig zu erklären. Das ist wie, als würde eine Kraft aus dir herausströmen. Mhm. Und die Leute sind vor uns, fremde Leute, die nichts mit Gott zu tun hatten, sind teilweise auf den Straßen umgefallen. Ne? Und haben gesagt, in mir ist irgendwas passiert oder da ist quasi wie eine Hitze aus deiner Hand in meinen Körper herein und es gab zum Beispiel Menschen, die gesagt haben, durch dein Gebet wurde ich geheilt, ja, also irgendwelche Körperteile oder weiß was ich was. Im Endeffekt habe ich das Gefühl, dass es damals so war.
Mhm.
Ich kann das heute nicht so sagen.
Ja, klar.
Aber ich hatte das Gefühl, dass etwas war. So, also ich hatte das Gefühl, ein wichtiges Werkzeug zu sein. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es nur eine Gehirnwäsche war. Wie das manche eher so behaupten würden. Ne? Ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, dass etwas in diesen Menschen passiert, während ich für sie gebetet habe. Und das waren halt so Sachen. Dann legst du die Hände auf und du sprichst genau das aus, was die gerade beschäftigt. Vielleicht lag es das auch, aber auch nur an Menschenkenntnis.
Mhm.
Weil du einfach den Menschen schon lesen kannst, wenn du ihn siehst. Wenn das einer ist, der ständig Wehwehchen hat, dann sprichst du halt die Wehwehchen an. Ne? So, also, ich weiß es nicht, aber mir hat das zum Beispiel in meiner Jugendfreizeit geholfen. Ich war dann ja auf mehreren und ich bin ein Scheidungskind. Ich habe meinen Vater fast nie gesehen, ich glaube 3-4 Mal oder so. Und ich hatte immer so einen Hass darauf, dass wenn ich Kinder mit Vätern auf den Armen sehe, konnte ich sie nicht anschauen. Mhm. Das war so, boah, so du kleiner Wichser, so warum hast du einen Vater? So, weißt du, so als elfjähriger Jaro, da war für mich das so einen richtigen Hass. So, weißt du, so dachte ich mir, wie kann es denn so ungerecht sein, dass er einen Vater hat und ich nicht? Mhm. So, ich will auch einen. Warum habe ich einen, warum? Und wir hatten irgendwie in der Familie nur Frauen, so hauptsächlich. Vielleicht liegt es ja auch nur an Frauen, aber vielleicht auch nur an Männern. Ich weiß es nicht, warum.
Ja, so halt Neid, logischerweise.
Ja, ich habe einen Hass gespürt. Ey, so, ich konnte da nicht hinsehen, weil ich einfach geheult habe. Ne? So, und dann waren wir auf einer Freizeit irgendwo in Duisburg oder so, wo ein Pfarrer oder ein Pastor, irgendein Prediger kam irgendwann dazu und hat dann den Abendgottesdienst geleitet und es ging hauptsächlich um Vergebung. Und dann hat der Pastor, ich keine Ahnung, was da war, ich glaube schon, dass Pastor war,
höhere Funktion.
Da hat er halt gesagt, jo, ich würde jetzt gerne alle Kinder darum bitten, die halt von ihren Eltern verletzt worden sind, zu mir zu kommen, ich will für sie beten. Und was mich so fasziniert hat, Alter, wir waren 40, 50 Kinder in einem kleinen Raum und es war fucking jedes Kind vorne und jedes ist am Heulen und wer weiß, was da überhaupt bei denen abgelaufen ist, gell, das will ich gar nicht mehr vorstellen. Aber dadurch, dass man als Elternteil ja nie perfekt sein kann, dass man ein Kind so verletzen kann, ne? Und ich dachte mir, ich bin derjenige, der am meisten verletzt ist. Warum gehen die nach vorne? Mhm. Ne? So, ich war schon so, ich war dann so wieder so, warum werden die nach vorne gelassen? Ich stehe hier ganz hinten. Ich hätte mich von vornherein nach vorne quengeln sollen, wie alle anderen. Ne? So, und bis ich dann irgendwann dran war und das waren schon so ein paar wenige Menschen nur noch da und dann habe ich ihn darum gebeten, dass er mit mir rausgeht und ich ihm meine Geschichte erzähle, da habe ich ihm halt erzählt, dass ich halt einfach, also dieses Gefühl, das ich einfach habe, derzeit gegenüber Männern, die mit Kindern rumlaufen und ich möchte halt meinen Vater irgendwie mehr oder weniger vergeben. Mhm. Er hat die Hand auf mich aufgelegt, hat für mich gebetet. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass mir so wirklich 100 Kilo leichter würde. Und seitdem geht es mir gut. Also ich hatte nie wieder das Gefühl, so zu denken. Mhm. Ich hatte ja sogar früher gesagt, ja, ich will keine Kinder. Und heutzutage würde ich sagen, doch. Ich glaube, dass ich das damals einfach gebraucht habe und ich bin mir aber überhaupt nicht sicher, ob es Gott war oder nicht.
Aber das ist ja relativ egal. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du früher so gedacht hast, dass es dir früher so ging, dann ist es ja prinzipiell egal, wie du jetzt heute drüber denkst. Ich meine, du bist heute jetzt aus dieser Kirche ausgetreten, dann ist klar, dass deine Vorstellung so ein bisschen anders war. Aber dich hat es früher irgendwo bestärkt, früher irgendwo beruhigt, wenn du gesagt hast, okay, das war Gottes Werk. Und letztlich ist es, glaube ich, auch echt egal, ob es jetzt wirklich ein göttliches Werk war oder ob es purer Zufall war.
Ja.
Im Endeffekt.
Es hat auf jeden Fall geholfen, ja. Also, das hat mich in meinem Leben weitergebracht. Und es waren ganz, ganz viele Sachen und viele, viele Menschen, die in solchen Gemeinden sind, haben halt ähnliche Erfahrungen gesammelt. Und das sind halt so Sachen, warum Menschen sich dann Gott verschreiben, ne? Also bekehren zu Gott. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, den gibt es, ja. Mhm.
Und wenn wir das jetzt aber so hören, stellt sich natürlich die Frage, warum bist du denn überhaupt raus? Wenn es doch früher so schien, als würde Gott dir helfen, als würdest du Gott empfangen, als würde der Heilige Geist durch dich hindurch
wirken,
sprechen und wirken. Da ist natürlich die Frage, was ist passiert, dass du dich dann dagegen entschieden hast?
Ich hatte oft das Gefühl gehabt, dass, also erstens, ich war nie der perfekte Christ. Ne? Also das Mädel, das ich damals in der Freizeit kennengelernt habe, in dieser Jugendfreizeit, war später meine Freundin und wir waren ja in der Gemeinde und es war aber von der Gemeinde her nicht erlaubt. Ne?
Also so eine Beziehung in der Gemeinde, oder was?
Ja, sämtliche körperliche Beziehung zu einem anderen Menschen ist vor der Hochzeit nicht erlaubt. Und trotzdem haben wir uns halt vor der Schule oder nach der Schule bei ihr auf dem Sofa oder im Bett getroffen, während ihre Eltern dann irgendwie noch gepennt haben oder auf die Arbeit gefahren sind. Und ich habe halt oft geschauspielert, als wäre ich halt ein guter Christ. Das hat mich dann im Endeffekt sehr verrückt gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ne? Also dieses Zehren nach körperlicher Nähe und dann nach dem Abschluss, ja. Ich glaube, jeder Erwachsene weiß, was ich damit meine. Nachdem man einfach fertig war mit seinem Ding, hatte ich mich halt richtig, richtig scheiße gefühlt. Und ich saß dann im Bus oder bin dann zur Schule gelaufen und ich habe ständig das Gefühl gehabt, Gott hasst mich. Ja, und das hat mich total zermürbt. Ja, dass ich alles, was ich so mit menschlichen Nähe zu tun hatte, also alle Sachen, was damit zu tun haben, als Sünde empfand. Ja, das ist Sünde. Und also wir durften ja nicht mehr ins Kino gehen. Ne? Fast and the Furious war damals schon ein Problem. Oder Händchen halten, das war auch ein Problem. Und wir haben zwar nicht in keiner kleinen Stadt gewohnt, aber überall waren irgendwie diese Gemeindemitglieder, die dich gesehen haben mit dem Mädel und die dann halt zu den Eltern gelaufen sind. Und die hat dann Stress bekommen, und ich auch. Und ja, irgendwie, ich habe trotzdem weiter geschauspielert, weil ich dachte mir, es ist schon wichtig so, aber mein Fleisch ist schwach. Also habe ich eine Ausrede, ne? Also mein Fleisch ist schwach, also muss ich mehr beten, mehr fasten. Und das habe ich dann irgendwann doch ein bisschen besser korrigiert gehabt. Also je älter wir wurden, waren dann ja irgendwie 12, 13, 14 so um den Dreh. Und dann, je älter wir wurden, desto disziplinierter wurden wir. Aber auch nicht wirklich. Ne? Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass Gott durch mich wirkt. Und im Endeffekt hatte ich irgendwann, ich war dann irgendwann 19, ne, oder 18 Jahre alt, 18 Jahre alt, genau, wo ich gesagt habe, ich möchte gern mit meiner Freundin eine Beziehung führen. Und die Gemeindeleiter haben halt gesagt, nö, du musst erst beten, damit Gott dir sagt, dass es die richtige Person ist für dich. Was wir dann halt getan haben. Ja, und ich hatte und sie hatte das Gefühl, und ich glaube aber, da haben wir uns gegenseitig selbst verarscht, weil wir wollten unbedingt zusammenziehen, aber niemand hat uns die Möglichkeit gegeben, uns einfach mal anzuschnuppern und uns mal wirklich als Mensch kennenzulernen, sondern wir konnten uns ja nur in diesen Gemeindetreffen treffen oder mal privat, indem wir dann halt andere Sachen gemacht haben, als uns kennenzulernen als Menschen, sondern eher die Biologie kennenzulernen. Hat uns halt wirklich nichts Gutes getan. Ja, also wir haben uns nicht kennengelernt. Und im Endeffekt sind wir blind in eine Ehe gerast mit 19 Jahren, beiderseits, ohne einander zu kennen. Was ein Riesenfehler ist. Für jeden Menschen, der sich dazu entscheidet, in solchen jungen Jahren zu heiraten, sollte lieber, also, natürlich kann es auch gut laufen, ne? So, also so ist es nicht. Aber dann lernt erst den Menschen kennen, wie er wirklich ist. Und ja, dann habe ich halt geheiratet und ich habe dann halt aktiven Dienst angefangen in der Gemeinde, habe gepredigt, war dann endlich durfte ich meine Frau vor den Leuten küssen. The fuck? Ja, das war ja so. Für mich war das wie, keine Ahnung, Level 70 bei WoW erreicht, ne? So. Das war Nonplusultra, ja. Ich konnte endlich das ausleben, was ich wollte. Aber wir waren verschiedene Menschen. Und im Endeffekt hat mich das irgendwann gestört, also die Gemeinde hat mich sehr gestört, weil sie zwar Menschenliebe angesprochen haben und gesagt haben, ja, Nächstenliebe ist Nonplusultra und sehr wichtig und Gott liebt jeden Menschen, aber die haben sich auf bestimmte Menschen gerichtet, die halt auch vielleicht Kohle haben oder vielleicht ein bisschen ordentlicher aussehen oder auch mal Russisch sprechen.
Das war eine russische Gemeinde.
Ja, russisch-deutsche Gemeinde. Ich habe dann irgendwann dadurch, dass ich für die Evangelisation zuständig war, also quasi für das Verbreiten von Wort Gottes für die gesamte Gemeinde, ja, nicht nur für die Jugend dann irgendwann, sondern für die Kirche und auch auf der Kanzel gepredigt habe, habe ich Leute immer dazu aufgerufen, hey, geht raus, sprich die Leute an, vielleicht brauchen die euch, ja, seid einfach nett zueinander, ja, und unterstützt einander, ja, so, und ja, hallo, Halleluja, ja, super geil, gut gesprochen, aber nichts passierte, ne, so das ist ja immer so, die Truppe, das Volk macht immer mit und schreit immer rum, aber denkt dann um die Ecke dann ganz anders über dich, ja. Und das war ja nicht mal das Problem, damit konnte ich leben, aber ich habe dann irgendwann aufgerufen, halt rauszugehen, ich habe einen Wohnwagen geschenkt bekommen, womit ich dann, wir hatten in Gießen auf dem Marktplatz immer ganz viele Obdachlose gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir gehen jetzt jeden Dienstag raus, schmieren Brote, machen Essen für die und reden mit denen. Wir verbringen mit denen aktive Zeit. Ohne denen einzureden, du brauchst Jesus am Manakul, so, keine Ahnung. So, sondern du brauchst einfach einen Mensch, der mit dir reden möchte, ohne irgendwelchen Scheiß. Ja, wer hat denn nicht mitmachen wollen? Natürlich meine Gemeinde. Ich habe dann im Endeffekt dann so ein Bündnis gegründet aus allen freievangelischen Gemeinden, die dafür Interesse hatten. Und dann sind wir gemeinsam losgezogen mit vielen Menschen. Ja, also mit allen Evangelisten, die dafür auch das Herz gebrannt hat. Das war jetzt voll komisch deutsch formuliert, aber ich lasse es so stehen. Die Menschen waren sehr motiviert, den anderen zu unterstützen. Und wir hatten auch Erfolg. Viele Leute sind zum... also es gibt einige Leute, die auf den Entzug gegangen sind danach und auch ihr Leben wieder normal anfangen konnte. Aber wir hatten auch viele Sterbebegleitungen gehabt, weil die Menschen halt einfach nicht lange leben. In dem Fall, wenn man in so einer Situation steckt. Und dadurch, wenn du sowas machst, verteilst du ja natürlich deine Handynummer und dann passiert mal sowas, dass die Leute dich mal anrufen und sagen, hey, ich bräuchte mal deine Hilfe und dann fährst du dann halt los und unterstützt sie. Das hat meine Gemeinde überhaupt nicht gepasst, weil ich bin ja nicht zu den Gebeten erschienen oder zu den Hauskreisen. Ja, ich muss ja bei den Hauskreisen sein. Und nicht bei diesen Menschen, weil die Menschen in der Gemeinde sind ja viel wichtiger. Und wenn die Menschen aber wenn diese Obdachlosen oder drogenabhängige Menschen in die Gemeinde sich verirrt haben bei uns, dann habe ich erstmal von den alten Säcken in der Gemeinde gehört, ach, die haben ja Löcher in der Hose. Die haben ja Löcher in der Jacke. Ach, da hat der nicht mal seine Haare gewaschen. Was ein Drecksack. Und das hat mich so wütend gemacht. Weil ich einfach dachte, du alte Schrulle, so hör doch auf mal mit der Scheiße. Am besten tust du das, was du sagst, und zwar Nächstenliebe. Warum zum Teufel seid ihr nicht nett? Ja, und genau das hat mich gefrustet. Ich habe dann... ich habe dann irgendwann aufgehört, gehen zu wollen. Also ich wollte nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ich empfand das als Belastung für mich. Und anstatt, dass man halt auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, woran liegt's denn? Ne? Und das anzugehen, wurde ich halt einfach irgendwann stehen gelassen. Dann war das ja so, dass ich dann im Endeffekt... ich habe einige Evangelisten in Europa kennengelernt. Und bin dann halt durch ganz Deutschland gefahren und hatte dann eine Möglichkeit nach Ukraine, nach Sumy, zu fahren. Da gibt es eine Megachurch, da gibt es über 1000 Mitglieder, die am Sonntag kommen. Also das sind 1000 Leute in einem einzigen Gebäude, die dann über Gott reden. Und das war eine Versammlung aus ganzen Missionaren, aus der ganzen Welt, die über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Und das war eine tolle Zeit. Aber ich hatte eine interessante Begegnung mit einem Menschen am Ende dieser Reise. Da war ich eine Woche. Übrigens, was ich halt witzig finde, und da muss ich halt sagen, ob das Gott war oder nicht, ich hatte keine Bleibe da. Da hört einfach irgendein Opa, oh, der braucht eine Bleibe. Das ist 3-4 Stunden vorher geregelt worden. Dann sagt er, ja, komm, direkt am See vom Sumo kannst du zu mir ins Haus und ich koche für dich und ich mache alles für dich und du bist heute diese Woche mein Gast. Das war toll. Ich fand den, das war, der hat nie nichts von mir verlangt. Mhm. Ich habe ihm auch nichts gegeben. Das war so. Ich meine, deshalb handle ich heute genauso. Mhm. Ich frage die Leute nicht nach dem, was sie mir geben können, im Gegensatz zu dem, was ich denen Gutes tun kann. Sondern ich glaube, das kommt zurück. So. Nichtsdestotrotz, am Ende dieser Reise kam ein fremder Mann in diese Wohnung bei ihm rein und sagte, ich war gerade in Kiew und mir hat Gott an eine Bushaltestelle gesagt, ich soll nach Sumy fahren, zu deinem alten Kumpel. Ich so, aha, okay, alles klar, was willst du? So, weißt du, so, ich wollte überhaupt nicht, dass er da ist, ich wollte eigentlich schlafen, weil um 4 Uhr kommt mein scheiß Bus. Ich wollte mich eigentlich ruhen. Und dann guckt er mich so an und lacht so und sagt so, ja, bevor ich aber anfange, darüber zu reden, was mir Gott über dich gesagt hat, möchte ich gern mit dir erstmal kurz quatschen und dich kennenlernen. Dann hat er mich ein bisschen kennengelernt und dann sagt er so, okay, du musst mir jetzt einen Gefallen tun und dich ein bisschen zusammenreißen, aber ich möchte dir was erzählen. Und dann sagte ich so, ja, klar. Also, wenn du heute nach Hause fährst und du zurückkommst, wird das alles ganz anders sein. Und ich so, aha. Wenn du zurückkommst, wird deine Frau sich von dir trennen. Du wirst von der Gemeinde rausgehen und du wirst die Gemeinde erstmal für eine lange, lange Zeit verlassen. Und der hat halt einige private Dinge bezüglich meiner Ex-Frau so erzählt, wie sie waren, dass sie zum Beispiel in dem Moment, wo wir mit ihm geredet haben, er dann mir sagt, jetzt gerade ist die am Feiern, jetzt gerade ist die irgendwo in einer Disco und tu mir einen Gefallen und rette dich lieber selber, ne? Und ich wollte es nicht glauben. Ich dachte mir, scheiße. Wie. Ich kenne dich nicht, Mann. So, du, das ist ein Typ, der war so richtig unscheinbar. So ein, weißt du, so wie Mario Brothers Bart, so ein Porno-Bart. Und dann halt ein total freundliches Gesicht. Aber der hat halt wirklich alles ist eingetroffen, wie er das gesagt hat. Ich bin nach Hause gekommen. Bevor ich das noch weiter erzähle. Ich habe so lange mit ihm geredet, dass ich fast meinen Bus verpasst habe. Und dann am Ende bin ich mit dem Bus von Sumy nach Kiew gefahren. Ich weiß nicht, 2-3 Stunden waren das. Und dann habe ich meinen Bus verpasst. Also der nach Deutschland fahren sollte, von Kiew aus. Und ich so, geil, super. Kann ja wirklich nicht besser laufen. Und ich habe dann angefangen zu beten und habe dann gesagt, Gott, bitte hilf mir, ich muss hier weg. Ich habe 200 Euro in der Tasche, aber ich muss weg. Ich habe in 2 Tagen Arbeit, ich muss weg. Dann hatte ich das Gefühl, hey, geh mal zu dem Pförtner da vorne, sprich ihn an, ob er dir ein Telefon geben kann. Weil ich habe ja keine SIM-Karte. Mhm. bei dir ein Telefon geben kann, damit du ein Taxiunternehmen anrufen kannst. Habe ich gemacht. Dann hat mich jemand abgeholt und sagt so, Alter, tu mir bitte einen Gefallen, wir müssen jetzt Richtung Deutschland. Kennst du die Strecke? Der so, ja. Ich sage, Gas, 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 Gas. Du musst jetzt Gas geben, wir müssen den Bus einholen. Und dann sind wir halt hinterher und haben den Bus eingeholt, um über die Autobahn. Das war richtig cool. Und in der Zeit hatte ich ständig eine Stimme in meinem Kopf. Du hast 200 Euro in deinem Portemonnaie, gib ihm das ganze Geld. Mhm. Gib ihm das ganze Geld. Und ich frage ihn, was kostet das? Und dann sagt er, ah, vielleicht 10, 20 Euro. Und ich so, ich dachte mir so im Kopf, wenn du wüsstest, wie viel das, wie, was mir gerade mein Kopf sagt, wie viel ich dir geben soll, willst du gleich ausdecken, ne? Und dann haben wir den Bus gesehen, so. Haben wir den abgecheckt, ob das wirklich der ist. Wir haben den kurz überholt, dann hat er uns überholt, dann ein bisschen abgecheckt, dann habe ich so ein Fenster gerufen und so, hey, halt uns an. Und im Endeffekt habe ich ihm all mein Geld, nicht mal 200, ich habe all mein Geld mit dem Kleingeld alles auf ein Armaturenbrett gelegt, da ist so eine Hülle gewesen, habe alles reingelegt und dann guckt er mich so an und sagt so, Alter, ich stand heute Morgen vorm Spiegel und ich habe richtig viele Geldprobleme gerade und ich habe heute Morgen zu Gott gebetet. Bitte Gott, hilf mir irgendwie. Ne? Und 200 Euro ist da viel Geld. Bestimmt nicht ein Monatslohn, aber keine Ahnung. Im Endeffekt stand er dann da und sagte, vielleicht hast du mir da wirklich geholfen. Ne? Und dann dachte ich mir, yes. Ja, vielleicht ist das wirklich eine sinnvolle Aufgabe. Und dann habe ich aber nicht einberechnet, dass ich halt fucking, also mehr als einen Tag fahre und ich kein Wasser und kein Essen hatte. Mhm. So, und ich auch an den Raststätten halt auch mir nichts zu essen holen konnte und auch kein Wasser haben konnte. So, im Endeffekt bin ich halt hungrig und verdurstet nach Deutschland gefahren. Bis ich dann irgendwann in Deutschland angekommen bin und dann habe ich meiner Frau, damaligen Frau, geschrieben, hey, tu mir bitte einen Gefallen, ich habe gar kein Geld, mach mir bitte was zu essen, mach mir, das ist doch nicht viel verlangt, hol mich vom Bahnhof ab und mach mir was zu essen. Ich komme in Gießen an, niemand steht da, ich so, alles klar, ich habe keine Kohle, dann kann ich schön latschen. Dann bin ich halt nach Hause gelaufen. Das ist von einer Seite Gießens zur anderen. Dann bin ich angekommen. Ich habe kein Essen zu Hause. Wir haben nichts im Kühlschrank. Nichts. Ihre Schwester ist da und die sind halb besoffen daheim. Und das war für mich der Punkt. Der Typ hatte recht. Der Typ hatte recht. Irgendwas war richtig. Was habe ich gemacht? Ich habe das trotzdem nicht geglaubt. Mhm. Bis dann irgendwann, ich habe dann ja weiterhin mit über Gott erzählen gemacht und so weiter. Bis dahin kamen dann immer wieder so Fälle, wo ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht. Meine Frau ist teilweise 3-4 Tage verschwunden gewesen, ohne dass ich wusste, wohin, warum. Ich rufe ihre Eltern an, die sagen, keine Ahnung, was hast du getan? Ja? Mhm. Bis dann irgendwann der Moment kam, wo sie mir dann gesagt hat, hey, könntest du mich vielleicht zu meinen Eltern fahren? Dann habe ich gesagt, ja, gut, das ist der 24. Dezember gewesen. Und sie hat dann halt am 24. Dezember zu mir gesagt, ja, weißt du was? Ich würde es so empfinden, dass du vielleicht Weihnachten bei deiner Familie feierst und ich Weihnachten bei meiner. Und dann saß ich so im Auto und dachte mir, hä? Okay, und dann sage ich ihr so, wir sind Familie, nicht du und deine Eltern und nicht ich und deine Eltern, von der Bibel her sind wir ein Leib, ein Mensch, ja. Wir sollten Weihnachten zusammen feiern, wir können auch bei deinen Eltern feiern. Aber ich habe sie dann rausgesetzt und sie ist dann gegangen. Das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Bis dann irgendwann dazu gekommen ist, dass ich dann vor die Wahl gestellt worden bin. Also ich wollte unbedingt wissen, was meine Frau verbrochen hatte. Und ich habe halt gehofft, dass die Gemeinde irgendwie reagiert und ihr halt irgendwie Vernunft einblüht, weil ihre Eltern halt die Ältesten der Gemeinde sind. Bis dann irgendwann ihr Vater vor mir stand und sagte, ja, entweder du erfährst jetzt alles, was du weißt, was sie getan hat und sie geht, oder sie bleibt hier und sie erzählt nichts. Und dann dachte ich mir, hä, was für eine Logik. So, ich will doch einfach nur wissen, was los war, damit man daran arbeiten könnte, weil ich bin sicher nicht unfehlbar gewesen und ich habe bestimmt auch einiges verbrochen gehabt, warum sie sich so gefühlt hat. Aber ich wollte halt einfach Wahrheit. Und deshalb kann ich heutzutage nicht mit Leuten umgehen, die nicht ehrlich sind zu sich oder zueinander, die immer so nur schweigen und nichts sagen. Da sitzt du vor einer und sagst, ja, was ist denn los? Ja, ich weiß nicht. Nee, nichts ist los. Nee, ich weiß nicht. Bam, ich könnte einfach diese Leute umhauen. Das nervt mich einfach ungemein, weil man kommt halt nie an irgendeinen Punkt an. Das ist halt einfach wie im Schlamm vor sich hintreten und nicht weiterkommen. Und das war für mich der Grund, warum ich auf die Gemeinde geschissen habe. Nicht mal auf Gott oder so. Es war einfach dieses... Und am Ende war ich der Böse. Ich meine, die haben sich darüber aufgeregt, dass ich, weil ich halt eher Zeit mit Obdachlosen und anderen Menschen Zeit verbracht habe, die haben sich darüber aufgeregt und gesagt, nee, du hättest ja an dem Tag eigentlich das Haus kostenlos renovieren müssen mit irgendeinem anderen Trupp, weil die alles ja kostenlos bekommen von den ganzen Mitarbeitern und also Gemeindemitgliedern. Wird dann mir gesagt, das ist kein Gottes Werk, was du machst. Das ist nicht gut. Du hättest lieber putzen müssen oder ein Haus renovieren müssen und da müsste man ja Stromkabel verlegen. Alter, sehe ich aus wie ein Handwerker. Ja, ich bin ein scheiß Sprecher. Ich kann nichts handwerklich. Nee, dann schick mich lieber dahin, wo die Menschen mich eher nützlicher finden würden, als wenn ich dumm auf Steckdosen gucke und sage, hier ist ein Kabel. Ich finde einfach, es ist alles Lüge. Leute erzählen sich Dinge, dass sie halt gut sind. Aber wir sind alle grau. Wir haben nichts Schwarzes oder Weißes an sich. Es gibt kein Gutes oder Schlechtes. Wir sind alle durch unseren moralischen Sinn irgendwie geprägt, durch Erfahrungen, wie auch immer, und entscheiden uns dann zu bestimmten Dingen. Aber früher habe ich immer gedacht, meine Frau ist das pure Böse, wo ich dann heute denke, ich hätte es genauso gemacht. Diese ganze Überforderung und ich will es gar nicht mal wissen, was sie in ihrer Familie abbekommen hat für das alles, was sie gemacht hat. Ja, was ich für Probleme für sie verursacht habe, dadurch, dass ich nach Antworten gesucht habe. Wobei mir stehen Antworten zu, die ich bis heute nicht habe. Aber dass mir dann Leute entgegenkommen und sagen, du musst dir vergeben, Gott macht das auch. Aber selbst halt noch schlechter sein, hat das für mich irgendwie nicht gepasst. Ich möchte halt einfach in keiner Gesellschaft mehr sein, die einen verurteilt, aber halt nicht darüber redet. Und das war der Grund, warum ich warum ich später nicht in die anderen Gemeinden gegangen bin, weil es größtenteils immer so ist. Die Menschen kommen irgendwie mit jemandem nicht klar, wollen darüber nicht diskutieren, dann gehen die halt von einer Gemeinde in die andere und von andere in die andere, bis dann irgendwie eine nächste Eskalationsstatus findet. Und weiterführen bringt, also es bringt dich halt nirgendwo weiter. Die Leute belügen sich einfach selber und damit ich mich weiter nicht mehr selber, also damit ich mich nur alleine belügen könnte, habe ich mich dazu entschieden, einfach alleine zu sein. Was ich aber halt eine Zeit lang echt lang bereut habe, weil all meine Freunde, 10 Jahre Freundschaften, die ich aufgebaut habe, die ich habe ja irgendwann mit Albert, der am Anfang der Folge ernannt worden ist, wir haben ja zusammen Kinderfreizeiten geleitet und diese Kinder sind jetzt Erwachsene, ja, und die Kinder machen denselben Fehler wie wir damals. Ja, die sind alle jetzt untereinander verheiratet, diese ganzen Kinder. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil die alle so eine tolle Lebenserfahrung hatten, sondern weil halt dann gesagt worden ist, ja, dann bleibst du halt in deiner Sippe, ja, und genau das macht es für mich zu einer Sekte, ja. Dieses verschlossene Sein. Die Leute reden die ganze Zeit darüber, dass die Giesen retten wollen, die Welt retten, den Menschen helfen. Aber dann, wenn einer eine gerissene Hose hat, dann ist es ein Arschloch. Verstehe diesen ganzen Sinn, verstehe ich bis heute nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe gute Zeit da erlebt. Ja. Deshalb, ich sehe das bisschen so mit zwei, mit einem lachenden, weinenden Auge drauf, ne, so. Ich find's nur schade, dass ich mit keinem mehr was zu tun habe. Weil im Endeffekt denkt man sich, ach, der ist ja ein böser Mensch, ja. Niemand kennt die Hintergründe dahinter. Ich würde aber trotzdem das niemals anders machen wollen. Ich glaube einfach, dass diese Lebenserfahrung mir einfach ein paar Lebensjahre mehr draufgeschlagen hat auf meinen Rücken. Dass ich Gott sei Dank ohne großen Schulden und ohne Kinder mich scheiden lassen konnte und dadurch für mich und meine Ex-Frau ein neues Leben ermöglichen konnte, war das Beste, was mir passieren konnte. Weil es gibt einfach Menschen, die heiraten vielleicht in jungen Jahren, denken, das ist Liebe. Dann leben die ein halbes Jahr, ein Jahr zusammen und dann stellen die fest, das ist ja ein richtiger Drecksack und ja, der räumt seine Socken nicht auf und weiß was ich was. Und wenn du damit nicht klarkommst, ja, dann sagen die, ja, ich habe ja geheiratet, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, ich kann ja nicht die ganze Ehe zerbrechen lassen. Mhm. Ja, das ist doch wie Schluss machen. Mach doch einfach Schluss und geht andere Wege. Und wenn du der Meinung bist, dass der Mensch wert ist, dass du seine Socken ertragen musst, dann ertrag seine Socken. Und darum geht's mir. Ich denke einfach, damals waren wir einfach viel zu jung und manipuliert durch diese alte, Bauerntrampel erzogene Menschheit, die uns erzogen hat. Die haben ja nie wirklich weitergeguckt, da ist ihre eigene Nase. Die reden davon, dass die Menschheit retten, aber die können nicht mal ihre eigenen Kinder retten. So. Und stattdessen machen dann ihre Kinder alles im Geheimen, damit die Eltern ja nichts erfahren. Und wem bringt's? Niemanden. Mhm. Ja. Ich denke, heute ist das einfach so, dass wenn jemand das zuhört, ne, und wenn du in einer freievangelischen Gemeinde bist und du möchtest mir gerne eine andere Meinung erzählen, gerne.
Gerne in einer Folge.
Ja, ich möchte das nicht verteufeln oder so, aber das ist halt einfach meine Erfahrung im Leben. Ich muss nochmal betonen, ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott durch mich gewirkt hat. Und das möchte ich auch gar nicht verneinen oder so. Aber ja, überzeugt mir eines anderen, dass es bessere Leute gibt. Ja, ich würde mich freuen, in ein Gespräch zu kommen, wo es halt nicht darum geht, dass man sich gegenseitig mit Scheiße bewirft, sondern halt einfach offen und ehrlich miteinander auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ich möchte halt wirklich nichts Böses. Eigentlich möchte ich nur erfahren, warum das alles so geschehen ist, wie es geschehen ist. Aber das werde ich niemals zurückbekommen. Ich denke halt einfach nur, dass dass das alles nicht passieren hätte müssen. So im Endeffekt. Wir müssen aufhören, miteinander so richtend durch die Gegend zu laufen und jedem vorzusagen, wie der sich verhalten soll. Ob das in der Beziehung, Kindererziehung oder sonst was ist. Natürlich, manchmal muss man jemanden auf den Hinterkopf hauen, ja, aber größtenteils sind die eigenen Entscheidungen immer die richtigen und nicht die des anderen. Weil man weiß halt nie, wie man sich fühlt. Und das hat halt wirklich bei mir lange gedauert, das zu verstehen. Genau.
Man kann im Endeffekt sagen, du hast dich irgendwo hintergangen gefühlt von deiner Gemeinde, weil du die Werte, die sie versucht hat zu vermitteln, verkörpert hast. Gerade im Hinblick
zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich die verkörpert habe.
Wenn wir jetzt von der Nächstenliebe ausgehen zumindest.
Es ist mein Empfinden, wie ich mich gefühlt habe. Mhm. Natürlich haben die eine ganz andere Sichtweise darauf. Ne?
Ja, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, sie wollen die Menschheit retten und eine Stadt retten und was auch immer und Nächstenliebe plädieren und alles und dann jemand wie du sich eben aufmacht, das Gespräch und mit Obdachlosen sucht, denen Hilfe anbietet, alles machst für die, zum Teil auch, wie du erzählt hast, resozialisierst und die heißen das schlecht.
Ja.
Dann kann man sich eigentlich schon echt hintergangen fühlen.
Also die haben sich halt, die meinten halt, das wäre kein gutes Werk, weil an dem Tag, wo ich jemanden zum Beispiel zu einem Reha-Zentrum gefahren habe, ihr halt ein Haus renovieren sollte. Ne? Also das waren so Sachen, die für mich von der Logik her
keinen
Sinn gemacht haben, wo ich dann einfach dachte, Mann, ich bin doch nicht da zum Renovieren des Hauses.
Eben.
Stell dir jemand an, die haben uns ständig als Arbeitskräfte verwendet. Ich musste jede 2 Wochen musste ich Rasen mähen dorthin. Und ich, wie so ein Lemming, ne? Mir wird dann gesagt, ja, du bist dran. Ja, klar, ich gehe hin. Weißt du, das ist Ausnutzung.
Ja.
Das ist halt, und das sind für mich, also wie Sekteneinflüsse. Wenn man das freiwillig anbietet, klar. Aber nur weil man da irgendwie eine bestimmte Position eingenommen hat, muss man auch nicht sein Leben dafür verkaufen. Ne? Ich habe damals als Jugendlicher sogar mir gewünscht, ein Pastor zu werden. Also ein richtiger Pastor mit eigenen Gemeinde. Und ich glaube, ich hatte das echt gerockt. Vielleicht gibt es eine andere Dimension, die das hinbekommen hat, wo es vielleicht anders gelaufen ist. Aber hey, die haben selber Pech. Die haben es verkackt. Ich habe es für mich das Beste daraus gemacht. Und ich muss sagen, hätte ich damals nicht meinen besten Kumpel Simon also so näher kennengelernt in den Wintermonaten, wo es so im Dezember war und sie sich von mir getrennt hätte, wäre ich heute gar nicht da. Und die haben mich einfach nicht mal angesprochen. Nicht mal zu fragen, wie es einem geht. So, oder wie kann ich dir helfen? Du brauchst mal vielleicht ein Ohr. Das ist alles nicht gewesen. Und genau das hat dieser Typ in Kiew mir gesagt. Also in Sumy. Ja. Deshalb, ich glaube, und ich würde es mir gerne wünschen, dass es irgendwas oben gibt. Aber vielleicht ist diese Kraft bei uns in uns drin. Also vielleicht sind wir mehr, als wir denken. Und beweisen kann ich es nicht. Aber anders kann ich das alles nicht erklären. So. Genau.
Dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Wie gesagt, wenn jemand von euch irgendwas mit dieser freievangelischen Gemeinde oder irgendeiner anderen Gemeinde zu tun hat, eine andere Sichtweise hat, schreibt uns gerne eine E-Mail, sucht den Diskurs mit uns, vor allem mit Jaro, ich kann da wenig drüber sagen. Kommt auf uns zu. Ich glaube, Jaro hat Lust drauf. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall 5 Sterne da. Zumindest wenn ihr auf Spotify hört.
Ja.
Folgt. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine Folge verpasst. Und dann hoffe ich euch, dass ihr euch die Folge Spaß gemacht hat. War auf jeden Fall eine spannende Geschichte, finde ich. Weil, man, das ist ein Thema, mit dem man alltäglich nicht viel zu tun hat. Aber auch keine konkrete Meinung, denke ich mal, dazu hat, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Und das war jetzt eigentlich echt gut beleuchtet von einer sehr individuellen Seite, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir.
Danke so.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören uns beim nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.